Radio 1. Hörbar Rust.
Radio 1, die Hörbar Rust. Eine Radiosendung, die Sie immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr auf Radio 1 hören. Und im Anschluss, wann immer Sie wollen, wo immer Sie stecken, als Podcast. Woche für Woche sitzt hier eine Person, die sich die Zeit genommen hat, die Mühe gemacht hat, vor allen Dingen 8 Songs aus ihrem Leben herauszusuchen. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Rust.
In der Nähe von Seattle, der Heimat unseres heutigen Gastes, wachsen hauptsächlich Nadelbäume. Vielleicht musste er deshalb anfangs mit dem Laub hier kämpfen. Heuschnupfen für einen Musiker ganz schlecht. Dennoch fand Ian Hooper, Sänger der Mighty Oaks, nicht nur Gefallen an Deutschland. Er studierte hier für ein Jahr. Nein, er verliebte sich sogar in Land und Leute. Insbesondere in eine Person, Johanna, und blieb. Dass er fast akzentfrei Deutsch spricht, ist wohl auch der Arbeit seines Vaters geschuldet, einem amerikanischen Professor für Germanistik, der Ians Mutter, gebürtige Irin, in München kennenlernte. Tja, Sie sehen schon, wir kommen heute richtig weit rum mit Ian Hooper, an den sich sicherlich viele von Ihnen durch seine herausragenden Performances in der Sendung »Sing meinen Song« erinnern. Momentan setzt der 1987 in Seattle geborene Sänger diese Reise noch ein wenig fort und begibt sich auf einen Weg als Solomusiker. Was ideal ist, denn die ganze Band hätte auch unmöglich in unser kleines Studio hier gepasst.
Da sehe ich Wohlwollen, aber ein Moment der Kritik, es war nicht Seattle, richtig?
Also es war Tacoma, das stimmt, aber ich habe mir auch ein Jahr geschenkt. Also ich bin 86 geboren.
Oh, na schau, das
aber
geht
danke,
doch,
alles gut.
Geht gut los. Dann ist jetzt meine erste Frage, was würdest du mit einem geschenkten Jahr machen?
Nichts anderes als das, was ich jetzt gerade tue.
Super Antwort.
Ja, also ich finde jeden Tag, was ich jetzt habe als Musiker, seitdem ich mich entschieden habe, Musiker zu werden und seitdem meine Mutter gestorben ist, sehe ich als Geschenk und von daher versuche ich meine Zeit halt bewusst zu leben und zu erleben. Also das ist, ja, Das hat meine Augen auf jeden Fall ganz weit aufgemacht damals.
Nun steckst du auch in einem selbstgewählten und geliebten Gefüge. Du hast 2 kleine Jungs, du hast eine tolle Frau, du hast einen Job, den du liebst. Aber nochmal, der schüchterne Versuch, wenn du all diese Nabelschnüre schneiden, cutten könntest oder vielleicht sogar müsstest, wenn du dir ein Leben völlig voller Fantasie, egal wie realistisch oder unrealistisch es ist, in einem Land mit einem Job, was wäre so eine Alternative?
Na jetzt sind wir sehr theoretisch, also hypothetisch.
Ja.
Also ich glaube, wenn ich wirklich überhaupt keine Verantwortung mehr hätte, dann...
Astronaut?
Nee. Ich würde wahrscheinlich auch irgendwo komplett alleine sein, aber nicht im Aal. Also ich glaube, ich hätte schon Bock, da irgendwie auch die Möglichkeit zu haben, dann halt so irgendwo zumindest mal einen netten Café zu besuchen. Aber
in einem Leuchtturm vielleicht, auf einer Hallig, in Deutschland, irgendwo in einem Land. In welchem Land würdest du leben, wenn du nicht in Deutschland leben würdest?
Hey, das Thema hatten wir jetzt gerade.
Ja,
ne?
Wir hatten es. Wir sind warm.
Also da bin ich überfragt, wirklich, weil wenn ich das wusste, wäre ich eventuell nicht mehr in Berlin. Also es könnte auch sein, dass es immer noch Deutschland wäre, aber ich habe bisher jetzt noch keine andere Wahl, deswegen bin ich noch da. Also ich bin jetzt hier teilweise sehr gerne, aber nicht immer, nicht das ganze Jahr. Aber ich glaube, wenn ich jetzt komplett frei wäre für ein Jahr, würde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr von der Welt sehen wollen. Ich war noch nie wirklich so in Südamerika unterwegs oder Zentralamerika. Das würde ich mir vielleicht mal ein bisschen ansehen wollen. Ja.
Du hast jetzt sowieso, jetzt momentan ist es sowieso, es war hypothetical. Yeah. Ach so, ja genau, na klar, hypothetisch.
Ja, sicher. Genau, hypothetisch.
Natürlich. Ich habe möglicherweise schon eine Art Fetisch bei dir entdeckt, ohne dass wir uns kennen. Wir begegnen uns heute das erste Mal. Aber Ich habe mir ein Interview angeguckt in Vorbereitung auf heute. Da hast du lavendelfarbene Socken getragen und ich dachte, wow, habe ich ja noch nie gesehen. Die sehen, also wirklich eine sehr, sehr schöne Farbe. Und heute ist das wieder, das sind keine Socken, die man zufällig trägt. Entweder werden dir die gezielt geschenkt, weil Leute wissen, dass du einen Sockenknall hast, oder du kaufst dir die mit Absicht. Das sind ja besondere Muster auch. Was ist das jetzt? Das ist so ein Rautenmuster, gelb, weiß. Sind das Computersymbole?
So Computer wie Blümchen und so kleine so Swirlies, keine Ahnung, so kleine
Kringel.
Kringel. So. Ja, ich mag Socken auf jeden Fall, die ein bisschen bunt oder anders sind. Aber, also heute habe ich mir die angezogen, weil ich dachte, na, wir sind bei dir und ich ziehe mir die Schuhe aus, ne? Und ich wollte jetzt nicht mehr irgendwelche abgelatschten Socken dann hier irgendwie auftanzen. Aber ja, meine Frau wird auf jeden Fall sagen, mein Sockenschubladen und Korb und die ist überfüllt.
Wirklich? Also, ja, und die haben dann Motto, also gibt es da, hast
nicht
du...
Nicht alle.
Nein?
Manche sind einfach super geile, warme, schwarze Wollsocken. Mhm. Weißt du, ich habe auch ganz geile Socken von Pendleton. Kennst du Pendleton?
Nein.
Pendleton ist eine ganze, so eine alte Marke aus Oregon, glaube ich, von der Westküste aus den USA, und die machen... Die haben angefangen mit richtig so hochqualitativen Wollprodukte, die haben aber mit so ein bisschen Native American Muster drauf und schöne Farben, sehr so ein bisschen aus dem Südwesten dann halt genommen, so Teal, so Turquoise oder halt so ein bisschen Gelb oder Rot und sehr schöne Muster, also davon habe ich sehr viele, ja, finde ich total geil.
Gut, in den 90ern hättest du wahrscheinlich ganz verrückte Krawatten getragen. Und deswegen ist es gut, dass die 90er vorbei sind und sich das alles auf die Socken konzentriert.
Oder so ein Bolo-Teil. Kennst du die?
Nein.
Oh, auch geil.
Was ist das?
Geil. Ich glaube, das kommt auch von der Native American Culture. Das ist so ein ganz eng oben mit einem silbernen Kreis.
Ach so,
Kreis,
ja, natürlich.
Diese zwei Dinger, die runterhängen.
Natürlich kenne ich das.
Total geil.
Wie heißt das?
Ein Bolo-Teil. Mein Vater hat eins. Das werde ich auf jeden Fall erben.
Und was ist es? Ist es, diese silbernen Dinge haben ja oft auch, das sind dann... Büffels, Schädel oder irgendwie sowas, ja.
Ein Träumfänger oder was, also das hat verschiedene Bedeutungen, ja.
Oh, ich hoffe, dass man über Traumfänger noch lachen darf.
Oh ja.
Empty Handed ist der erste Song, den du mitgebracht hast. Der Künstler heißt, ich weiß aber nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, Christoph van der Veen oder van der Veen?
Van der Veen, ja, so Holländer.
Holländer, er ist Holländer.
Holländer, ja. Gottverdamme.
Sehr sympathisch. Wo habt ihr euch kennengelernt?
Christoph habe ich zufällig in einem Studio in Berlin getroffen. Wir haben an unserem dritten Album für Mighty Oaks gearbeitet und auf so einer Studioetage in Kreuzberg, und da sind mehrere Studios drin. Und ich habe einen Anruf von einem Produzenten aus England bekommen, mit dem wir fast zusammengearbeitet hätten als Band. Und er hat mich gebeten, ein Studio in Berlin für einen Tag zu finden für Bear's Den. Und ich habe ihn dann, also ich habe die Jungs dann dieses Studio nebenan klargemacht. Und ich wusste nicht, dass Christoph das sein wird. Ich wusste, dass irgendwelchen Künstler kommen. Und dann ist er aufgetreten und ich war so, ach krass, ey. Ich bin total großer Fan von einem Lied von dir, wirklich. Ich höre das hoch und runter, und ich habe ihm das nicht am Anfang gesagt, ich habe es am Ende gesagt, so ein bisschen Fanboy-mäßig.
Er hat in München letztes Jahr für euch gesungen, ne?
Der hat unsere ganze Tour supportet, okay. Deswegen. Und so, wir haben so ein bisschen Freundschaft geknüpft.
Und wir hören jetzt Empty Handed.
Casting out a rod every day now, and you're feeling kinda lost, and you're dealing with this loss. Your heart is broken, and you're a winner need to lose, but this time you got screwed. It's a toll.
Der Musiker Ian Hooper ist heute zu Gast. Sie kennen ihn wahrscheinlich als Sänger der Mighty Oaks. Er ist jetzt aber auch solo unterwegs, und das war für uns Anlass genug, ihn einzuladen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Was ist das für ein Gefühl, wenn man eine Tour hinter sich hat? Also ich weiß nicht, ob es sich immer ähnlich oder vielleicht sogar gleich anfühlt. Aber so dieses Aufgeladensein, dieses Feedback bekommen, letztes Konzert, ein letztes richtig gutes Konzert, loslassen, Schwitzen, schreien, trinken, feiern, müde, so. Und dann der Morgen danach. Wie ist der und wie ist der Morgen danach?
Bevor ich Kinder hatte, war der Morgen danach meistens sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Und ich hatte mindestens eine Woche oder 10 Tage mit mir zu kämpfen, halt mit wieder ankommen, wieder halbwegs, also nicht wieder nüchtern werden, aber schon ein bisschen wieder an einem gesunden Lebensstil dann mich dran zu gewöhnen. Und vor allem an dem Alltag irgendwie. Aber jetzt, seitdem ich Kinder habe, vor allem als sie ganz klein waren, da kommst du von Tour zurück und es ist egal, wie viele schreiende Menschen vor der Bühne standen. Wenn du 6 Wochen am Stück weg warst und deine Frau alleine mit den Kindern warst, dann, dann guckst du dich an und sagst, schön, dass du wieder da bist, jetzt bist du wieder dran und kommt ein Kind und sagst so, hey, ich hab gemacht oder keine Ahnung, ich hab Hunger oder irgendwie und dann weißt du sofort, das erdet sofort. Also das ist dann irgendwie so, oh Gott, okay, jetzt back to reality. Mhm. Ja. Insofern, ja.
Naja, also ich stelle mir das jetzt sowieso, in einer Band hast du eine gewisse Sicherheit einerseits, aber auch eine Routine, das kann gut sein, das kann schlecht sein, ihr seid schon sehr lange zusammen, sich dann diesen Schritt zu überlegen, rauszugehen und mal eine Weile seine Ideen vielleicht nicht der Band zu schenken, sondern sich selbst und zu gucken, ist das so wie eine offene Beziehung, die man führt? Weil ihr habt ja nicht Schluss gemacht.
Wir haben nicht Schluss gemacht. Also eine Band ist auf jeden Fall eine Beziehung und es jetzt irgendwie solo unterwegs zu sein, ist in einer Art und Weise eine offene Beziehung quasi. Oder ja, eine kurze Pause. Also wir kommen auf jeden Fall zurück und wir wollen weiterhin zusammen bleiben, genauso wie in einer Beziehung, ja. Aber ich hatte noch nie eine offene Beziehung. Das ist eine,
also nee, wie man es sich vorstellt, wir sind heute nur hypothetisch unterwegs. Ja. Das wird sich wahrscheinlich fortsetzen. Die Vorstellung zu denken, okay, hoffentlich verliebst du dich nicht. Meine, ja, okay, hoffentlich.
Das Gespräch hatten wir auch, ne, so intern in der Band. So, also du willst schon zurückkommen, ne? Und ich war so, ja, schon. Aber was, wenn du, was, wenn du was anderes, ja, Besseres findest? Und es ist halt so, ja, yeah, but I love you too. You know, it's like, ich sehe das als großes Geschenk irgendwie, dass ich das ausprobieren kann, weil in einer Beziehung oder in einer Ehe oder so, man ist dann auf jeden Fall, also ich habe mich dafür fest entschieden, ne? Und das finde ich auch ganz gut, ich habe kein Problem damit, null, aber dann wiederum in der Musik will ich dann halt auch ein bisschen freier sein oder ein bisschen halt neue Sachen ausprobieren mit anderen Menschen, ne? So, und wir sind alle erwachsen genug, dass es zu verkraften ist und wir sind alle kreativ genug, dass wir hoffentlich alle was davon haben, nicht nur ich.
Es gibt so ein paar Worte, früher hätte ich wahrscheinlich Triggerworte gesagt, heute habe ich gelernt, dass man mit diesem Wort etwas vorsichtiger umgehen muss. Das Wort Heimat zum Beispiel ist so ein Wort, das Menschen unterschiedlich besetzen und das von ganz unterschiedlichen Richtungen aus beantwortet werden kann. Das Wort Rock'n'Roll ist sowas. Und das Wort Erwachsensein auch. Also das sind so Wörter, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, die Menschen aber sehr, sehr unterschiedlich interpretieren. Wird die Antwort wieder sein, seit ich Kinder habe? Oder was wirst du mir jetzt sagen, wenn ich dich frage, wann war denn der Moment, an dem du gemerkt hast, dass du erwachsen bist?
Ich habe mich immer erwachsen gefühlt, schon als Kind, als Junge. Ich habe immer mit älteren Typen dann irgendwie gespielt, mit älteren Mädels was gehabt und ich weiß nicht.
Man könnte ja auch sagen, ich bin also reifer. Erwachsen sein bedeutet ja auch vernünftig sein, bedeutet ja auch Verantwortung übernehmen. Oder wie würdest du Erwachsensein definieren?
Ja, man hat einfach komplett verschiedene Vorstellungen. Das ist eine sehr persönliche Sache, erwachsen zu sein. Also ich bin halt in den USA aufgewachsen. Erwachsen sein ist von Anfang an irgendwie thematisiert, ne? Meine Kumpels zu Hause, die leben und wohnen erwachsen, so in Anführungsstrichen.
Was heißt das? Gesagt.
So, was seitdem sie 20 sind oder so, seitdem die in Highschool waren. Die haben da direkt nach dem Highschool irgendwie deren Girlfriend schon geheiratet, na, die haben schon mal erste Haus gekauft, die haben schon mal während der Uni dann irgendwie Darlehen gehabt, die haben dann schon Kinder gehabt, bevor ich überhaupt drüber nachgedacht habe. Das ist halt andere Kulturen. Ne? Ich wohne jetzt in Europa und ich hatte Kinder, bevor ich 30 war. Und ich finde, das ist dann schon irgendwie für deutschen Verhältnissen dann auch irgendwie früh. Und für mich ist halt irgendwie so, ey Leute, meine ganze Freunde, ich bin der Letzte. Ne? So irgendwie so. Ich dachte so, wow, Ian, what are you doing? Also der ist Musiker, der hat noch keine Familie, verlorene Seele. Aber das, ja, ich finde, Erwachsensein, das, halt so, das hat mit Vernunft zu tun, ein bisschen so rational das Leben zu auseinanderzunehmen ein bisschen und vernünftig zu sein. Ja.
Okay, Vernunft ist aber...
auch schwer, wa?
Aber ne, ich finde, nein, aber Vernunft ist eigentlich, also ich mag es als Wort und ich mag eigentlich auch, was es beinhaltet. Es darf halt nicht, also wenn es so ein Übergewicht hat, ist es immer, ne, so dann stimmt vielleicht was nicht. Aber ein bisschen mehr Vernunft, sind wir wieder bei Berlin, würde dieser Stadt zum Beispiel ganz gut tun, denke ich immer wieder. Diesem Punk, diesem wilden... So, pass auf, das bleibt nicht so hypothetisch und das bleibt auch hier. Wir steigen jetzt richtig ein in dein Leben, wie und wo auch immer es begonnen hat, aber vorher haben wir noch einen Song. Und zwar, und damit steigen wir ein in deine Kindheit, denn ich glaube, du hast dieses Lied deinem Vater gewidmet oder für ihn mitgebracht, Aretha Franklin.
Oh ja.
I Say a Little Prayer. Welche Geschichte gibt es dazu?
Ich habe sehr viel Soul und Motown und Aretha Franklin mit meinem Vater in der Kindheit gehört, weil er kommt aus Chicago, unweit von Detroit. Ne? Das ist halt, der hat sehr viel davon gehört und wir haben das immer so beim, keine Ahnung, beim Chores. Chores sind irgendwie so die Sachen, diese alltäglichen Verpflichtungen, so keine Ahnung, so Staubsaugen oder Fenster putzen, Auto waschen, Rasenmähen, keine Ahnung. Der hat immer Aretha Franklin halt so auf Kante dann irgendwie hochgedreht und ich habe so schöne Erinnerungen davon. Auch als ich alleine vor dem Haus stand, sein Auto gewaschen habe, alleine mit so einem Stahlbürste, ne? Also als ganz kleines Kind. Ich wollte das wirklich so.
Um Gottes Willen.
Der hat das Musik voll laut aufgedreht, ist wieder reingegangen und ich war so, ja, damit kann ich das wirklich so zum Glänzen bringen und so die ganze Tür. Und dann kam er raus und so, nein! Aber weißt du, dann haben wir Aretha Franklin einfach weiterlaufen gelassen. Wir sind zum Junkyard, wie heißt das so?
Schrottplatz.
Schrottplatz gefahren, haben so einen alten VW Golf gefunden, neuen Tür, bisschen anderen Blau. Hat er rangemacht, alles gut.
Toller Vater.
Ja, das ist cool.
Der Sänger Ian Hooper ist heute zu Gast und deine Eltern, also wir erinnern uns, dein Vater Amerikaner, deine Mutter Irin, haben sich in München kennengelernt. Mhm. Warum?
Meine Mutter ist mit 18 von Dublin nach München gezogen.
Warum?
Ja, Irland war halt bitterarm, ne? Da gab es halt nichts. Da gab es keine Aufstiegsmöglichkeiten so wirklich für eine junge Dame. Irgendwie dort, außer irgendwie Familie und Kinder sofort und keine Ahnung, also es war ein bisschen altmodisch und ich weiß gar nicht, wie das kam. Meine Mutter ist nach München gezogen, ihr Zwillingsschwester ist nach Paris gezogen, die haben dann auch harte Jobs gehabt irgendwie so, hier also Krankenhäuser gearbeitet als so Putzfrauen oder was weiß ich und irgendwann, meine Mutter war sehr kreativ, die hat angefangen dann für Vogue zu arbeiten.
Das ist ein
da unten dann, oh, ja, wow. Ja, auf jeden Fall. Und aber halt so alles unterm Tisch, so ein bisschen so. Und sie war lange mit einem Typen in München zusammen und mein Vater war gerade da, hat an seine Doktorarbeit geschrieben. Ein armer Student und es kam so eine.
Warum war denn dein Vater als Amerikaner in München?
Na, der hat Germanistik studiert. Ja, der hat seine Doktorarbeit dann und so. Ernst Barlach, glaube ich, war sein Schwerpunkt. Bildhauer.
Ja.
Und der wurde eingeladen zum Dinnerparty. Also so ein, keine Ahnung, so über 2 Meter großen, sag mal, Trans.
Kommt drauf an, ja, vielleicht.
Eingeladen. Mhm. Und der meinte einfach so, hey, ich schmeiß eine Party, wir machen alle Dinner zusammen, willst du dann mein Date sein? Und mein Dad war so, ja, warum nicht? Also, hey, free food, klar, komm. Und auf dem Weg hoch in der Wohnung hat er meine Mutter dann im Aufzug kennengelernt. Die wurde auch eingeladen und das war's dann. Die blieben dann alle befreundet, auch der Freund auch, ja, ne?
Und der Gastgeber.
Und lustige Geschichte. Und dann sollte er nach Berlin ziehen. Weil meine Mutter war in München und er hat es nie nach Berlin geschafft, also nicht hier zu wohnen. Und Gott sei Dank, weil mich hätte es nicht mehr gegeben, aber der sagt auch, ich hatte nur eine Kaffeemaschine, so eine Filterkaffeemaschine und Bundeswehrschlafsack und nicht mehr. Ich war so arm, ey. Und dann musste ich zurück und deine Mutter ist dann mit mir in den USA wiedergekommen.
Oh.
Mitgekommen, ja.
Siehst du, ich nehme immer die Treppe, ich nehme den Aufzug. Ich weiß nicht, warum, was in meinem Leben alles an mir vorbeigezogen ist. Wie viele Ehen ich schon hätte haben können, wie viele Kinder.
Ja, ich würde sagen, dir geht's
gut. Ja, mir geht's gut. Mir geht's wirklich gut. Ja, vielen Dank für diesen Einblick in das, was war. Und jetzt musst du mir ein bisschen helfen. Du bist in Gig Harbor aufgewachsen, ja?
Mhm. Mhm.
Und ich habe mal geschaut, was ich so von dir über dich finde. Du hast eine Zeit lang so Bilder manchmal auf Twitter hochgeladen. Die meisten Bilder, die ich von dir gesehen habe, haben was mit Wasser zu tun. Mhm. Und zum Thema Wasser komme ich später noch, weil ich da auf 2 unglaublich schöne Worte gestoßen bin, die ich ohne dich nicht kennengelernt hätte. Aber mir ist dann klar geworden, warum du überall Wasserbilder hast, weil die Gegend, aus der du stammst, voller Wasser ist. Es ist ja wunderschön dort.
Ja, das ist ein bisschen wie Norwegen. Es gibt so ganz viele Fjorden und kleine Buchten und große Urwälder, Nadelbäume, die dann bis zu Wasser dann irgendwie runtergehen. Die Steine, also die Strände sind aus Steine, nicht aus Sand und es ist alles ein bisschen wilder, rauer halt, ne? Und da bin ich groß geworden. Also das Puget Sound heißt es, das ist ein riesen, so 300 Kilometer langen Bucht, was zwischen den USA und Kanada, wo der Pazifik dann reinfließt. Also es gibt großen Ebben und Flut, also diese Bucht, es ändert sich zweimal am Tag, also Ebbe und Flut gibt's jeweils zweimal am Tag.
Mhm.
Und alles Salzwasser. Und da schwimmen halt die Orcawalen und unendlich viele
Orcawale.
Orcawale, ja. Und es sind auch viele Robben, deswegen sind die Orcas da. Sehr viele Robben und da fliegen da die Weißkopfadler und holen dann die Riesenlachse aus dem Wasser. Und es ist schon einen anderen Schnack als hier unser kleiner Insel Berlin, aber
ein anderer Schnack. Wenn du das sagst, das ist so lustig. Ja, na klar, ja, aber es passt. Okay.
Auf jeden Fall.
Und warum heißt das Sound?
Wie heißt das? Puget Sound, ja. Sound is a body of water. Ja, so eine,
it's a body of water.
Ja, diese riesen Bucht. Bucht wäre zu klein. Sound ist so ein riesen Bucht. Ja.
Aha. Also es wird geschrieben wie der Sound, wie der Musiksound. Okay. Naja. Was wir alles lernen, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag hier im RBB. Es mag alles gerade uns um die Ohren fliegen, alles bricht auseinander, aber auf uns ist Verlass. Wir sind wie eine kleine Insel, die, egal ob Ebbe oder Flut, ich weiß nicht, wie der Satz zu Ende geht, aber es ist auch nicht wichtig. The Roots hast du mitgebracht.
Yeah.
The Next Movement heißt der Song. Wofür steht der?
The Roots war so mein Einstieg in der Welt von Hip-Hop. Bisschen und ich habe als Jugendlicher halt viel mehr so Pop und Rock und so gehört und als ich dann The Roots entdeckt habe, das war so augeneröffnend für mich und so einzigartig ist der Sound und die haben mit so vielen tollen Künstlern und Künstlerinnen kollaboriert und ich fand das einfach ansteckend, das war so anders, es hat mich da sofort reingeholt und dann bin ich halt so durch meine Uni-Zeiten dann halt so in der Welt von Hip-Hop überwiegend dann irgendwie eingestiegen. Und wer das nicht kennt, soll es auch kennen. Deswegen habe ich es mitgebracht.
Weißt du, was ungewöhnlich ist? Du machst Pausen, bevor du nachdenkst, bevor du was sagst, denkst du nach und machst Pausen. Du hast einen anderen Gesprächsrhythmus als viele andere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, die hier schon gesessen haben. Fällt dir das auch manchmal auf, dass du zwischendurch länger nachdenkst oder dir genau überlegst, was du sagst?
Oft denke ich eher, dass ich da einfach so aus dem, also vom Gehirn aus dem Mund irgendwie rauskotze und nicht genug drüber nachdenke, was ich sage, weil, keine Ahnung, mein Gehirn arbeitet manchmal zu schnell für meinen Mund und manchmal muss ich ein bisschen Pause machen, aber es liegt natürlich auch an der Sprache, ne? Also ich muss auch hier und da ein bisschen drüber nachdenken, was ich sage, weil es ist ja halt nicht meine Muttersprache, deswegen.
Was man manchmal total vergisst, ja, weil du so virtuos sprichst und auch so einen riesengroßen Wortschatz hast. Aber wir hören jetzt erstmal The Roots. Radio 1, die Hörbar Rust. Sie können diese Sendung als Radiosendung hören oder als Podcast. Vielleicht tun Sie das gerade. Und vielleicht haben Sie diesen Podcast auch abonniert, sodass Sie keine einzige Episode versäumen. Sie können es über die Audiothek runterladen oder über YouTube oder über die klassischen Podcast-Plattformen. Ich weiß aber nicht genau, wie lange diese Gespräche immer online bleiben dürfen. Deswegen gehen Sie lieber auf Nummer sicher. Abonnieren Sie den Podcast, das kostet Sie nichts. Sie können ihn auch sofort wieder entabonnieren, wenn Sie ihn nicht mehr haben möchten. Aber so rauscht er Ihnen dann halt immer kostenlos und automatisch in Ihr ganz persönliches Archiv. Und so können Sie sich Gespräche anhören mit Adele Neuhauser, Afrop beispielsweise, Jochen Distelmeier, Jean-Remy von Matt, Andrea Sawatzki, Kurs, Uschi Brüning, Monchi, Sabine Rückert, Markus Feldenkirchen, Melika Furutan und vielen, vielen anderen. Tristan Pütter war auch eine ganz tolle Sendung, hat viel, viel Spaß gemacht. Olaf Heine, der Fotograf, Albrecht Schuch, der Schauspieler, das war auch sehr, sehr schön. Überhaupt ganz viele sehr unterschiedliche Menschen, Maria Schrader, Andreas Pietschmann, Professor Maya Göpel, Keschrau Beros, Dani Levy und so weiter und so fort. Heute ist der Musiker Ian Hooper. Wir haben eben gerade über die Zweisprachigkeit ganz kurz gesprochen. Dein Vater war Professor für Germanistik. Das wird einer der Gründe gewesen sein, warum Deutsch diese Rolle in deinem Leben gespielt hat. Weiß ich aber nicht. Bist du zweisprachig erzogen worden? Nein.
Nee, lustigerweise nicht. Also, was auch lustig ist, mein Deutsch von meiner Mutter war viel besser als mein Vater.
Und es macht es, wirklich?
Ja, ey, also der, mein Vater spricht richtig, der spricht halt richtig deutsch, also richtig amerikanisch.
Das kann
also
ich mir gar nicht vorstellen, als Professor.
Dann, wenn er spricht, dann hat er so einen krassen Akzent und das ist auch ganz schlimm. Aber der hat es gelernt, um Texte zu analysieren und um zu forschen und zu recherchieren. Und meine Mutter hat es gelernt, um zu benutzen.
Um es zu benutzen. Ich muss jetzt dir jetzt, bevor du mir die Antwort gibst, schon reingrätschen und dir sagen, kennst du Raid My Professor?
Ja, ja, ja.
Ich glaube, das gibt es auch. Ja, da habe ich geguckt.
Wirklich?
Ja. Das ist ja eigentlich, also ich weiß immer nicht. Ich finde das Thema Bewertung sehr ambivalent. Ah, ja. Ne, mal abgesehen davon, dass wir sowieso als Menschen ständig irgendwie uns so angewöhnt haben, alles zu bewerten und dann auch von Leuten immer zurechtgewiesen werden. Ist das einfach auch eine Waffe. Das ist eine ganz scharfe Waffe, mit der du Menschen und Existenzen sofort kaputt machen kannst. Ja, ich habe neulich gerade eine Bewertung gelesen über ein Produkt, über eine Kaffeemaschine, so eine Espresso-Maschine, die ich selbst besitze und die ich ganz toll finde. Und die war im Schnitt relativ schlecht bewertet, weil ein Rezensent geschrieben hat, ja, ist heute angekommen, sieht ganz gut aus, Verpackung war in Ordnung, erstmal nur ein Stern, weil ich noch keine Kaffeebohnen habe.
Ja, ist halt so.
Wo du denkst, sag mal, bist du nicht mehr ganz dicht? Ja, ja. So gehen ja Leute auch mit Existenzen um, wenn du dich als Arzt, als Ärztin bewerten lassen kannst, auch als Lehrerin oder als Lehrer. Ich hätte das jetzt nicht zur Sprache gebracht, wenn das Ergebnis nicht so berauschend wäre. Und ich werde dir jetzt mal vorlesen, wie dein Vater bewertet wird von seinen oder wurde von seinen Studentinnen und Studenten. Ganz unten die letzte Note ist sozusagen awful, ganz schrecklich.
Yeah.
Null.
Yeah.
Niemand. Okay. Null.
Mhm.
Drei haben gesagt good.
Mhm.
Zwei haben gesagt great.
Mhm.
Und 31 sagen awesome.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Also wirklich, alle sind total begeistert von ihm. Also so das Wenige, was du von ihm bis jetzt erzählt hast, und sei es nur die Autotür, das ist schon, oder wie offen er auch war, mit zu dieser Party zu gehen, das ist ein guter Typ.
Der ist ein sehr guter Typ. Der war so ein Heimat für all meine Freunde in Highschool, in den USA, vor allem in so meinen kleinen Kaff, wo ich groß geworden bin. Gig Harbor ist jetzt keine Großstadt, ne? Es sind auch sehr, sehr viele Menschen, die dort wohnen, mit sehr eingeschränkten Sichten von der Welt, ne? Die wissen auch gar nichts von. Aber die denken, die wissen schon viel. Und sehr viele neureiche Menschen, die halt überhaupt keinen Geschmack und nichts haben. Und er kam damit halt gar nicht klar. Kommt aus Chicago, Großstadt, die Welt gesehen und auch mehr von der Welt gelesen als die meisten Menschen. Und die Kinder, egal ob die schwul waren oder ob die kiffen wollten oder ob die Alkohol trinken wollten oder einfach anders waren als die normalen weißen Heterotyp oder Mädel in unserem Kaff, die waren bei uns halt, die fühlten sich am meisten wohl, ja? Die kamen, wir haben, ey, ich hab so im Gästehaus da auf unserem Grundstück gewohnt. Das klingt auch sehr dekadent, war aber halt sehr günstig.
Na, ihr Neureichen
halt. Als Professor, nee. Hier, ich glaube, hier verdienen die mehr. Aber ey, die waren immer alle bei uns, weil mein Vater gesagt hat, hey, Kinder, ich hab's lieber, wenn ihr hier seid, dann kann ich auf euch aufpassen, könnt mir davon erzählen, was am Herzen liegt, aber wenn ihr jetzt irgendwie Blödsinn macht, dann bleibt hier einfach und geht nicht nach Hause oder fahrt nicht mit euren Autos hier die 20 Minuten besoffen nach Hause oder irgendwo hin. Bleibt einfach hier. Mir ist es lieber. Und alle erinnern sich daran, dass er für sie gekämpft haben. Und ja, so ist er.
Mm. Nun werden ja auch nicht alle Leute, die in Chicago groß geworden sind, mit so einem Open Mind ausgestattet worden sein. Sind denn deine Großeltern, ich will nicht sagen hippieske, weil sind das auch so offene, weil es kann ja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten.
Ganz im Gegenteil.
Aha, dann hat er sich wahrscheinlich so entwickelt, weil er selbst sehr puritanisch oder ich weiß nicht, wie erzogen wurde, sehr streng?
Er wurde sehr streng erzogen, ja. Ich weiß noch, als er mit mir, der war am Anfang sehr streng und ich merke, ich bin jetzt auch ziemlich streng mit meinen Jungs. Also am Anfang ist es da irgendwie schon wichtig, die erstmal so ein bisschen unter Kontrolle zu haben. Und erst als ich dann irgendwie 13, 14, so in den Teenager-Jahren, wir hatten nie die Probleme, die Teenager normalerweise mit Eltern haben. Ich war ja schon irgendwie konditioniert, dann irgendwie Respekt vor meinen Eltern zu haben und auch kritisch über Sachen nachdenken zu können. Das war denen auch sehr wichtig und ich schätze das halt sehr. Und er wurde halt sehr streng erzogen und meine Mutter hat mir irgendwann gesagt, so, ey, nimm ihn das nicht übel, der hat das von seinem Vater, ne? Und mein Großvater war so Industrieller, der hatte so eine Fabrik, ne? Der hat Maschinen, also viel mit Maschinen gearbeitet und so Blue Collar, ne? So handwerklich, sehr, sehr handwerklich begabt, also alles immer von Hand gemacht, auch in seiner Firma. Und es war halt einfach so, Blue Collar ist halt so, das heißt Blue Collar, halt so die Handwerker halt irgendwie so. White Collar ist so Banker oder, keine Ahnung, Architekt. Ah, okay. Und Blue Collar ist halt so Automechaniker oder, ja.
Schrauber, ja.
Schrauber, ne? Und, ja, mein Vater ist ja Akademiker geworden und so ist mein Leben halt davon auch geprägt und, ja, das war halt so, aber so seine Art zu rebellieren. In dem Sinne halt irgendwie anders sein als die Eltern, ist normal, glaube ich. Ich bin halt der Einzige, der jetzt nicht Akademiker in der Familie war oder bin. Meine Schwester hat Doktorarbeit, Vater Doktorarbeit, Mutter zwei Masterarbeiten. Ich Bachelorabschluss habe ich noch gemacht, aber dann war es halt so, okay, ich will arbeiten und dann kam die Musik.
Was deine Mutter, du hast vorhin schon gesagt, dass sie ist leider verstorben vor einigen Jahren. Sie hat sich bestimmt darüber gefreut, dass du Musik gemacht hast, aber es war nicht ihr Wunsch, dass du Musiker warst.
Nein, gar nicht eigentlich.
Und was hat sie sich denn für dich gewünscht? Was hat sie sich vorgestellt?
Mal wie gesagt, also Irland war schon sehr, sehr arm. Sehr, sehr lange Zeiten. Und als sie nach München gezogen ist, dann hat sie dann irgendwie gesehen, so, wow, hier glitzert alles, hier glänzt alles. Na, München ist halt so.
Ja, na klar.
Ja, natürlich. Und sie hat dann die schönen Sachen im Leben dann auch gerne gehabt. Ne? Das ist halt, ne, natürlich, wenn du da umrungen davon bist, wo so viel Geld da irgendwie rumfährt, so also immer noch, also wenn ich von Berlin nach München gehe, dann ist es auch immer so, immer noch ein bisschen so, okay, ja, wir haben die Leute ein bisschen mehr Knete in der Tasche auf jeden Fall. Aber ja, das, sie hat immer gesagt, so Ian, studiere, geh arbeiten, entscheide dich für einen guten Beruf und dann bleib dran und du kannst wirklich alles machen. Meine Mutter hat mir immer gesagt, dummerweise, du kannst alles machen, was du willst. So, egal, was du machst, wenn du dich für irgendwas entscheidest, dann bleib dran und dann schaffst du das und du kannst alles machen. Aber ich habe dann halt genau, ich habe mich dafür entschieden, was sie eigentlich nicht wollte mit der Musik. So. Und ich habe ihr zuliebe fertig studiert, ich habe gearbeitet und den Büroalltag auch miterlebt und Commuting und so hin und her fahren und Mittagspausen und ich kenne das alles und das war auch nicht schlecht für mich. Ich habe sehr viel über mich in der Zeit gelernt und auch von der Welt, von Arbeitsverhältnissen, von schlechten Chefs, Leute, die eigentlich nicht viel im Kopf haben, aber die können dir sagen, wie du deinen Tag verbringen sollst. Also das hat mir dann alles was gezeigt und dann, als ich dann gemerkt habe, ich kann ein bisschen was mit der Musik, kann ein bisschen singen, kann ein bisschen spielen, kann ein bisschen Song schreiben. Habe ich dann halt so heimlich abends und morgens vor und nach der Arbeit dann irgendwie dran gearbeitet, aus Leidenschaft, weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Und dann die ersten Shows. Hallo. So, da wollten Leute dann hinkommen und hören. Und das wuchs dann halt sehr organisch. Und meine Mutter hat es leider halt nicht, also die hat es nie mitbekommen, weil die hat nicht lang genug gelebt. Das fing alles an, eigentlich um die Zeit, wo sie gestorben ist. Also die hat so ein, zwei kleine, sehr, sehr kleine, peinliche Shows vielleicht gesehen. Aber ich glaube, sie sieht das irgendwie, was ich jetzt schaffe.
Bestimmt. Und sie weiß oder wusste, dass dein Vater da noch ist. Auf jeden Fall aus dem schlimmsten Desaster immer rausziehen würde wahrscheinlich. Das muss beruhigend für sie gewesen sein. Also denke ich mir, weiß ich nicht. Aber ist denn die Musik, wenn ich das fragen darf, für dich auch
Therapie?
Nein. Viele Nicht-Musikerinnen und Nicht-Musiker oder überhaupt Nicht-Künstler beneiden ja Künstler um etwas. Man idealisiert das vielleicht auch so ein bisschen romantisiert. Ja, es ist in Ordnung. Weil wir alle immer irgendwas aufeinander projizieren oder ineinander hinein. Aber von Schriftstellerinnen und Schriftstellern weiß ich und so ein bisschen auch aus eigener Erfahrung, dass das Schreiben ein Rausch sein kann, ein Fest, ein Liebesakt, ein so. Und es kann die Hölle sein, wenn nichts kommt, wenn es dich quält, wenn dir nichts einfällt und du vor so einem Blatt sitzt. Hast du diese Erfahrung mit Musik schon gemacht?
Selbstverständlich, ja. Also ich glaube, wer lang genug dabei ist, hat das erlebt. Ich meine, mit Mighty Oaks war das selten oder nie der Fall, weil Folk und diese Art von Singer-Songwriter sein mir sehr natürlich liegt. Also das ist das, was halt
fällt
so...
Fällt dir leicht.
Ja, es fällt mir sehr leicht, eine Akustikgitarre in der Hand zu nehmen und halt Folk-Songs zu schreiben, das könnte ich ohne Ende. Ob man gut davon leben kann, ist halt die Frage. Ne? Sobald, dass man dann irgendwie die ersten Plattenvertrag bei Universal Music unterschreibt und sobald man den ersten Radio-Hit im Radio hat, ändern sich die Erwartungen halt und dann ist man schnell konfrontiert mit Ansagen so, ja, komm, du musst jetzt da das nochmal schaffen oder hier kannst du das noch ein bisschen so versuchen oder so und wenn, sobald du diese anderen Stimmen dann irgendwie reinlässt. Das ist ein bisschen wie Gift im Wasser. Das verbreitet sich unkontrolliert und du kannst es dann halt nicht mehr stoppen. Und oft kommt es dazu, dass es deine komplette Selbstbewusstsein oder deine Arbeitsweise dann ändert. Und man muss halt mit sich selber dann irgendwie im Reinen sein. Du musst ja irgendwie wissen, wer du bist und an dich glauben, weil so hat es dann angefangen, dass Leute sich überhaupt für dich interessiert haben am Anfang. Und das ist oft bei mir der Fall. Und ich habe das seit langem nicht mehr gehabt. Aber ich bin halt so ein bisschen wieder da, weil jetzt mit diesem Solo-Projekt, das ist das erste Mal, wo ich da sage, okay, ich versuche mich halt so quasi ein bisschen neu zu erfinden. Wie dumm, weißt du? Das ist halt, es läuft total gut in meinem Leben und läuft total gut mit meiner Band und ich habe aber Bock, irgendwie was Neues zu machen und
es wird einen Grund dafür geben.
Ja, ich will halt so einen neuen Sound. Ich will das auch. Ich will diese unangenehme Zeit im Studio manchmal auch ein bisschen haben, weil ich lerne halt über mich. Auch wenn ich daran scheitern, auch wenn niemand sich dafür interessiert, lerne ich davon. Das ist für mich total okay.
Outcast hast du mitgebracht. Mit, wie wird's ausgesprochen?
ATLians.
ATLians.
Yeah. Die ATL, das ist so ein bisschen so Wortspiel. ATL ist Atlanta. Mhm. Und so diese, als ob alle die Leute, die aus Atlanta, Georgia, dann irgendwie außerirdischer werden. Also ATLians. Yeah. Geile Platte. Point, smoke some dank, call it ball in the eye, we pay them, old national got the skanks, everybody, you know what I'm saying?
Well, it's the M.I. cricket letter, ain't no one better. And when I'm on the microphone, you best to wear your sweater, cause I'm cooler than a polar bear's toenails. Oh, hell, there he go again, talking that shit. Bend corners like I was a curve, I struck a nerve, and now you're about to see the Southern player serve.
Radio 1. Hörbar Post.
Hello? I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good. I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a 6-4-4.
Skilo, I Wish. Zu Gast ist heute Ian Hooper. Er ist Sänger der Mighty Oaks, aber jetzt auf Solo-Faden unterwegs, wie es heißt. Eigentlich wollte ich die Sendung auch starten, fällt mir jetzt ein. Ich hatte mir hier so eine Notiz gemacht. Und bei diesem Song, wie auch bei vielen anderen, wie soll ich das beschreiben, setzt ja die automatische Übersetzungssoftware in meinem Kopf manchmal ein und manchmal aus. Also ich höre plötzlich zum ersten Mal einen ganz bestimmten Satz. Also eben habe ich zum ersten Mal gehört, dass er, also er zählt ja ein paar Missgeschicke auf. Er ist so, das und das passiert ihm. Und wenn er laut ist, dann beschwert sich der Typ über ihm, der über ihm wohnt. I had the measles and the mumps, hat er, glaube ich, auch gesungen gerade. Mhm. Das habe ich eben zum ersten Mal gehört, obwohl ich das Lied mindestens schon 200 Mal gehört habe in meinem Leben. Wie geht es dir, da du ja Native bist? Übersetzt du, ja wahrscheinlich zwangsläufig, du verstehst immer jeden Text, oder?
Ja, natürlich, aber es ist halt die Frage, ob ich bewusst jetzt über einen Text nachdenke. Also oft ist es dann so, dass ich mich an die Musik, an die Komposition dann irgendwie dafür interessiere oder dass ich da, keine Ahnung, über die Songstruktur. Also seitdem ich halt mein Leben mit Songwriting dann irgendwie mache, ist Musik für mich eh ein bisschen schwierig manchmal. Vor allem, wenn es um Popmusik geht, weil da ich analysiere das. Mhm. Es ist wie wenn ein Regisseur einen Film guckt.
Ja, klar.
Und ja, also deswegen höre ich auch total gerne auch andere Arten von Musik, wie, keine Ahnung, Bill Evans. Also einfach Klavier. Etta James, oder eine unfassbar super Sängerin. Sarah Vaughan auch. Ne? Also Jazz. Miles Davis, keine Blue. Ich habe die Platte tausende Male gehört und ich könnte nicht sagen, wie die Titel heißen. Ich verliere mich einfach drin und das will ich.
Das
halt.
Geht, das geht noch, weil letztendlich, wenn du, genau, du hast diese Sprache als Geburtssprache, als Muttersprache und du bist selbst Musiker, das sind zwei Argumente dafür, eigentlich, dass du dich dieser Unschuld, diesem Zauber, diesem einfach Melodie und Silben hören, ohne sie zu entschlüsseln, ja wahrscheinlich nicht selbstverständlich hingeben kannst, sondern da musst du gucken, wie du diesen Zustand für dich herstellst. Und das geht dann über Jazz, ja, gut.
Ja, ja. Oder, viele Leute hören, die achten gar nicht auf Lyrics, Mein Vater zum Beispiel, der achtet nie auf Lyrics.
Und wie geht das? Also das könnte mir ja mit einem deutschen Song wahrscheinlich nicht passieren. Und deswegen, ich habe das glaube ich neulich schon mal in einer Sendung gesagt, wie froh ich bin, dass ich bei vielen Liedern Garrison Corazorel, vielleicht über 20, 30, 40 Jahre höre und möglicherweise so auch gar nicht mitkriege, dass der Text total scheiße ist.
Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Musik, das transportiert dich in eine andere Welt irgendwie teilweise, ne? Und das, ich höre zu wenig deutsche Musik, um zu sagen, ob das für mich dann auch der Fall ist, dass ich nicht auf den Text achte. Also wenn ich deutsche Musik höre, dann achte ich ziemlich sehr wohl auf den Text. Das ist halt, keine Ahnung, die deutsche Sprache ist eine wunderbare Sprache, die liebe ich. Ist nicht unbedingt meine Lieblingssprache für Musik oder wenn es gesungen wird. Also die wenigsten Songs gefallen mir, ich weiß gar nicht. Es gibt viele unfassbar gute deutsche Künstlerinnen. Also jetzt sollte ich aufpassen, was ich sage. Das ist, also viele davon sind auch Freunde von mir. Und teilweise kann ich da überhaupt nicht mithalten, natürlich. Aber ich bin halt in den USA groß geworden, in Irland und nicht und nur mit englischsprachiger Musik. Deswegen ist es das, was mir am Herzen liegt. Ja.
Welche Wörter liebst du in der deutschen Sprache? Welche gefallen dir?
Ich habe ein paar Sprüche, die ich wirklich liebe. Und ein Wort, ich war jetzt vor ein paar Wochen in den USA ein Video drehen in der Wüste mit so Freunden von mir von der Uni. Und wir wollten noch eine Szene nochmal drehen. Obwohl das eigentlich schon im Kasten war. Und ich war so, ey Leute, es gibt ein Wort auf Deutsch, was eigentlich das, was wir jetzt gerade machen, also perfekt beschreibt, ne? Und die waren so, ja was? Und ich war so, das, was wir jetzt gerade tun, ist verschlimmbessern.
Oh, ne? Oh Gott.
Und ich lieb das. Weil, wirklich? Ja, total. Weil du kannst, und das ist ein Wort, was halt sehr oft in meinem Leben vorkommt, weil wenn du irgendwas machst, was kreativ ist und aufgenommen wird, sei das Film oder sei das im Studio, ne? Du versuchst dann irgend noch was besser zu machen oder nochmal und irgendwann fängst du an, das schlimmer zu machen.
Ich finde den Ausdruck, also im Sinne von was, wofür es steht, super, bin ich sofort bei dir. Ja. Aber das Wort verschlimmbessern ist so ein Konstrukt, das es gar nicht gibt eigentlich. Ja? Ja, es wird auch nicht häufig benutzt. Ja. Und ich wünschte mir, es gäbe ein schöneres Wort für das, was es beschreibt.
Verschlimmbessern, aber das Konzept ist so gut.
Ja, das Konzept ist gut.
Ich finde auch, so jung kommen wir nicht mehr zusammen, total gut. Weil es stimmt einfach. Ne? Also es ist auch so ein geiler Trinkspruch, auch weil das einfach so stimmt. Und das benutze ich eigentlich immer fast bei allen Konzerten. So jung kommen wir nicht mehr zusammen. Weil ey, ist egal, auch nicht in diese Konstellation, nie wieder. Und
Das ist lustig, wenn jemand wie du das benutzt, weil es ist eigentlich wirklich so die Generation unserer Großeltern.
Ja, aber
also meiner Großeltern.
Ja, da bin ich alt, da bin ich dann altmodisch, ja.
Und, es gibt ein Wort, das mir noch einfällt, das ich bei dir gehört habe, zwei, dreimal oder gelesen. Lackmustest.
Oh, Litmus-Test, ja. Yeah. Ja, yeah, Litmus-Test, ja, yeah, so, ja. Yeah.
Also im Deutschen wäre es der Lackmus-Test, der sieht, ob ein Bild trocken ist oder was sagt denn der Lackmus-Test eigentlich,
das ist ein Test auf Papier und das gibt dir ja ein Ergebnis quasi, du kannst einen Litmus-Test machen, um zu gucken, ob dein Seitenstrang Angine bakteriell ist oder wie, oder von einem Virus kommt, also so ein Litmus-Test ist, so eine Prüfung quasi, um zu gucken, drauf reagiert, ja, auf diesem Papier.
Okay, ja. Genau.
Ein pH-Wert, genau, das ist es. Ein Litmus-Test zeigt dir den pH-Wert von irgendetwas, genau.
Okay.
Ich hätte noch einen Spruch. Und dieser eine Spruch zeigt total perfekt die Unterschiede zwischen den USA und Deutschland.
Na.
In Amerika auf Englisch sagt man great minds think alike. Great minds think alike. Wenn du das Gleiche wie, also das hatte ich vorgestern mit meinem Vater am Esstisch. Wir haben eben das Gleiche gedacht. Na? Und dann sagst du, hey, great minds think alike. So, ey, sind wir nicht beide toll? Auf Deutsch heißt es zwei Dumme, ein Gedanken. Und ich find's einfach lustig. Weil es ist komplett die andere Seite von der Münze ist.
Ja, ne? Das stimmt. Hat dir jemand mal so ein Buch über Redensarten geschenkt oder hast du dir das selbst gesucht oder so? Dass du, weil jetzt auch gleich, du hast es auch gleich schon erklärt mit dem nächsten Bild eigentlich, nämlich zwei Seiten einer Münze. Und das war, glaube ich, der Hund, der gerade.
Ich weiß nicht.
Okay. Also, worauf ich auch eigentlich nur hinaus will, letztlich muss es diese Bilder ja auch oft gar nicht geben. Man kann sie sich selbst malen, in jeder Sprache. Also, das ist ja das Schöne. Man braucht nicht diese Redewendungen. Irgendjemand hat sie vor einem schon mal erfunden. Ich frage mich immer, wie sie sich verbreiten konnten, ohne dass es Medien jedweder Art gab. Also so Volksmund, so Weisheiten einfach, die, wie kann das sein, dass die damals von Dorf zu Dorf getragen wurden? Ich weiß es auch nicht. Also bestimmte Sachen zu einer bestimmten Zeit, aber gut.
Ja, ich war kurz, bevor ich hier ankam, ein bisschen früh da und ich habe einen Kumpel angerufen, der hier um die Ecke wohnt. Und ich war so, ey, wollen wir einen Kaffee trinken? Und ich war so, hey, wenn du ein bisschen Zeit totschlagen musst, dann komm mal vorbei. Und ich war so, Zeit totschlagen, habe ich nie gehört. But yeah, if you need to kill time, ist das Gleiche. Auf Englisch, you need to kill time. Aber ich habe es nie so ausgedrückt gehört. So, ja, wenn du ein bisschen Zeit totschlagen musst.
Oh, wow, ja. Die Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue. Wofür steht der Song?
Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue. Ich habe noch ein ganz klares Bild in meinem Kopf mit meinem besten Kumpel in meinem Zimmer, damals in Middle School noch. Ich lag auf dem Bett, er lag auf dem Boden da vorm Radio und er hat ein Radio angemacht und da lief dann Red Hot Chili Peppers Scar Tissue und mit der Gitarre am Anfang, das hat mich so geprägt und ich habe ganz lange Saxophon gespielt und irgendwann, wenn du dann in High School kommst oder Middle School, High School, dann ist es nicht mehr so cool da in Band. Es gibt so eine Stunde Band-Unterricht, Band-Class. Ne? So, und da sind halt so viele nerdy Kids da drin und ich habe super viel Sport gemacht und irgendwann fand ich das Saxophon total uncool und wollte dann nicht mehr spielen und mein Vater fand das kacke und dann habe ich dieses Lied gehört und ich war so, ich will Gitarre spielen. Und ey, wie das klingt am Anfang, ich weiß gar nicht, ob John Frusciante das gespielt hat, der ist ein Virtuose. Aber ja, das war der Grund, warum ich mit Saxophon aufgehört habe und mit Gitarre angefangen habe. Und wahrscheinlich der Grund, warum ich hier sitze. Chili Pepper sind echt eine gute Band, ey.
Der Musiker Ian Hooper ist heute hier zu Gast und du hast von deinem College gesprochen. Es gab dieses Junior Year in College und da hast du ein Austauschjahr in München gemacht. Das nennt sich Year of Study Munich, dieses Programm. Das weiß ich auch deswegen, weil du das sehr gemocht hast, offenbar da auch sehr von profitiert hast. Für dich, was auch immer du in der Zeit da gesucht hast oder wer du warst. Aber ich habe dich in so einem kleinen Video gefunden. Kannst du dich daran erinnern, was du sagst? Du wurdest von den Veranstaltern gebeten, so ein bisschen dich dazu zu äußern, warum du dieses Projekt empfehlen würdest. Weißt du noch, was du da gesagt hast?
Saß ich auf einer Bühne mit langen Haaren.
Ja.
Ja, ey, sind auch viele Jahre danach eigentlich. Ne? Das war meine allererste Tour mit Mighty Oaks. Da saß ich in Ström in München, also ein ganz kleiner Club. Ich habe keine Ahnung, was ich gesagt habe, ehrlich gesagt. Ich habe das den Direktor zuliebe gemacht. Ja.
Ich finde, du hast das super gemacht und hast, es waren insgesamt so 3 Minuten, aber ich will eine Sache hervorheben, die ist nämlich wirklich toll gewesen. Also erstmal hast du dann irgendwann gesagt, you learn a lot about yourself. about the country, about your country. Also das heißt, was hast du über dich gelernt? Was hast du über Deutschland gelernt? Was hast du über Amerika gelernt? Kannst du das kurz beantworten?
Ich finde, als Amerikaner ist es total gut, weg von Amerika zu sein. Ne? Und das war auch der Grund, warum ich Deutsch als zweites Hauptfach in der Uni angelegt habe, weil das war der einzige Programm mit einem Jahr im Austausch. Alles andere war ein Semester, 6 Monaten oder so. Und ich finde, um ein gutes Bild von einem anderen Land, von einer anderen Kultur zu bekommen, brauchst du halt eben Zeit. Und ich war immer als Kind in Europa, weil meine Mutter natürlich aus Irland kam und das war für sie sehr wichtig, dass wir halt einen Draht zu Europa hatten, diese andere Welt, dass wir halt nicht wie alle anderen einfach nur entweder nach Mexiko oder Kanada gehen, nur Spring Break. Das halt, aber ich habe es für mich irgendwie gelernt, komplett alleine zu sein. Ich meine, ich war an der Uni, war ich in Portland. Das ist nicht allzu weit weg von Seattle. Ich hatte da halt immer Familie in der Nähe und es war für mich dann halt so das erste Mal, wo ich halt wirklich alleine war und halt wirklich Blödsinn machen konnte, weil die Zeit in München war sehr frei. Ich konnte wirklich meine Zeit gut gestalten und alles machen, was ich wollte. Und es war für mich total gut zu sehen. Ich krieg alles hin und ja, dieses Thema halt so ein bisschen erwachsen zu werden, ein bisschen verantwortungsvoller, ein bisschen vernünftiger. Ich meine, ich habe so viel gefeiert, ich habe so viel Musik gespielt, so viel Quatsch gemacht, dann nicht so viel Uni, aber ich meine trotzdem, ich habe sehr viel Deutsch gelernt. Ich habe sehr viel mit Leuten in Deutschland irgendwie rumgehangen. Ich wollte nicht viel mit den Leuten im Programm dann irgendwie rumhängen und nur Englisch die ganze Zeit sprechen. Ich habe mich sehr für die Kultur und die Leute, die Sprache dann interessiert. Und habe mich halt sehr wohl gefühlt und fand dann halt Deutschland toll. Ne? Ich habe dann erstmal gesehen, okay, krass, hier die Vorurteile stimmen, hier gibt's Lederhosen und Maß Bier. Also das, was wir von Deutschland halten, stimmt irgendwie. Aber dann bin ich nach Berlin gegangen und war so, oh, wow.
Ja, hier okay. Gibt's auch Bier und Lederhosen, ist eine andere Szene,
Ja, ja, aber das war für mich dann halt noch krasser dann halt so die erste Erfahrung mit Berlin, das war so, wow.
Das glaube ich. Und, aber du hast in diesem Video, um das abzuschließen, du hast wirklich sehr, ohne erhobenen Zeigefinger, hast du dann auch so gesagt, ja, und es ist auch wirklich wichtig, mal aus der Comfortzone rauszugehen, rate ich jedem von euch. Und dann hast du gesagt, sinngemäß, es ist auch echt nicht mehr 1980, ihr müsst euch nicht mehr Peanut Butter schicken lassen. Yeah. Es gibt sogar Erdnussbutter hier zu kaufen. Also macht es. Ja.
Ja, ich meine, in der heutigen globalisierten Welt ist Deutschland jetzt nicht so krass unterschiedlich von Amerika, was die in vielen Hinsichten. Aber Deutschland ist halt sehr unterschiedlich zu Amerika, immer noch von den Ideologien und den Mindsets und wie die Stadt funktioniert. Hier ist alles ein bisschen sozialer. Und es wird oft in den USA kritisiert, so, oh, Deutschland, diese Socialist Countries, ne, du kannst, die nehmen dir alles und Steuer zahlen und so, aber ich zahle arsch viel Geld an Steuer hier, aber ich sehe wofür. Ne, meine Kinder gehen zur Schule for free, die ganze Kita for free, die Straßen sind alle gut. Wie gesagt, ich war jetzt gerade in der Wüste in Amerika, da kannst du kaum fahren. Ey. Es gibt einen Grund, warum alle Leute Geländewagen und Pickup-Trucks haben, weil die Straßen kaum begehbar sind.
Ach, jetzt verstehe ich, warum es auch immer mehr Pickups und SUVs hier in Berlin gibt, weil diese Straßen so schlecht sind. Okay.
Naja, aber ich sehe zumindest, also Krankensystem funktioniert halt. Du kannst halt zum Arzt gehen und musst halt nicht sau viel Kohle dafür ausgeben. Also die USA, so sehr ich die liebe, hatten enorm viele Probleme, enorm, enorm viele Probleme. Vor allem, wenn du dann Kinder hast oder so, du arbeitest nur, um das Geld auszugeben. Und das ist halt, wenn du reich bist, ist das Land geil. Es gibt alles, du hast alles. Und das ist wirklich fett, das ist fettes Leben. Aber wenn du nicht besonders reich bist, dann arbeitest du.
Für die Essentials.
Und arbeitest du für die Essentials, für deine Gemüse, was viel zu teuer ist im Supermarkt, für deine Krankenkasse und du lebst quasi im mit Angst im Leben und das möchte ich nicht mehr haben. Ich lebe so gut hier in Deutschland, viel besser als meine Kumpels zu Hause, die viel mehr verdienen als ich. Aber trotzdem, ich hab ein viel besseres Leben. Mm. Das Einzige, was mich stört, ist, dass die Leute hier nicht freundlich sind. Das ist das Einzige. Aber damit kann ich leben. Ich habe einen super lustigen Tweet neulich gesehen. So, in Deutschland, wenn du was falsch machst, reihen sich die Leute dahin, mit dem Finger hoch in der Luft zu stehen, um dir zu sagen, warum du das falsch gemacht hast, was du falsch gemacht hast, besserwisserisch. Und wenn du was Richtiges gemacht hast, ist niemanden da. Und wenn du damit klarkommen kannst, wirst du ein super Leben hier in Deutschland haben. Und ich musste lachen, weil mich juckt das nicht. Also ich, nobody has to tell me when I do something good. Mir ist es egal. Und vielleicht habe ich es hier so lange ausgehalten, weil ich kann drüber hinweg gucken.
Ja, und nichtsdestotrotz wäre wirklich ein kleines Lächeln. Es soll ja nicht zu kitschig sein, ne? Also es ist auch so, ich verstehe auch, wenn Leute sagen, das ist Berlin, ne? Berlin war nie das liebe Mädchen, so Berlin war immer die Göre mit den zerrissenen Stockings und dem verwaschenen Kajalstift und so weiter. Ist aber natürlich auch ein bisschen idealisiert möglicherweise und ich habe schon das Gefühl, dass es geht mir auch gar nicht um so einen rauen Ton, sondern es geht schon auch um eine Aggressivität, die ich so beobachte und die so zugenommen hat, meiner Meinung nach. Ich komme total gut damit klar, wenn jemand erstmal so extrem buschikos ist oder so. Was willst denn so?
Das muss halt zurückgeben. Das ist ein bisschen wie Knast. Muss erstmal den Größten auf die Fresse hauen, damit alle Respekt vor dir haben.
Ja, meistens ist es tatsächlich so, dass man ja hinter vielen Leuten und ich bin irre vielen freundlichen Menschen begegnet. Das ist auch bis heute so. Ja, so ist es nicht. Aber ich finde, dass so dieses, dass es so schick geworden ist oder zumindest salonfähig, einfach erstmal anderen auf die Fresse zu hauen oder sie einfach gleich zu überfahren. Und das ist eine Sache, die mich echt ziemlich abfuckt. Da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Aber gut, wir müssen jetzt dringend, unbedingt und sofort zu deiner Musik kommen. Dazu müssen wir jetzt einen Cut machen, der noch nichts mit deiner Musik zu tun hat. Wir ziehen also einen Song vor. Und zwar die Faces mit Ulala.
Ich finde, der Refrain ist einfach so genial. I wish that I knew what I knew now when I was younger.
Oh, yeah.
Weißt du, ich würde es mir auch wünschen, dass ich alles, all den Wissen, was ich in den letzten irgendwas um 30 Jahren mir gesammelt habe, dass ich das als Teenager irgendwie schon hatte. Um zu wissen, hey, es wird schon alles okay sein. Keine Sorgen, mach dir keinen Kopf über die kleinen Sachen. Und auch die Leute, die du denkst, die sind so wichtig gerade, die sind halt egal nachher, wirklich. Mhm. Und also ich finde die Energie, es ist so positiv in dem Lied. Ich finde es einfach, es strahlt einfach eine gute Energie raus und diese Message ist so gut. Ich höre es einfach gerne.
Fällt mir noch ein Spruch ein, den, wenn die Alten könnten und die Jungen wüssten. Das ist der.
Habe ich nie gehört.
Ja, der ist jetzt auch nicht, ist auch ein bisschen hölzern, aber. Gut, also, du bist, nachdem du in München warst, du hast ein Urlaubssemester, fällt mir gerade ein, hast du in Berlin verbracht. Das wird wahrscheinlich dein erster Besuch in Berlin gewesen sein und du hast im Deutschen Bundestag gearbeitet, interessanterweise.
Ja, ganz genau. Ich habe eine Stelle hier bekommen für der stellvertretende Sprecher für erneuerbare Energien damals für die SPD bekommen und durfte nach Berlin ziehen und das war krass. Das war der komplette Unterschied zu München. Ne? Ich bin halt am Kotti ausgestiegen. 2006.
Genau, die das Cottbusser Tor nicht kennen. Ja, das ist das. Es war
hart. Das war noch härter damals, weil das halt auch noch gar nicht renoviert war unten und so. Ey, es waren Junkies überall. Wirklich, ich bin da aufgetaucht mit meinem Koffer und so. Kid aus dem Kaff in den USA über München und dann irgendwie so fährst du hoch, deutscher Hauptbahnhof, steigst in eine U-Bahn, dann kommst du in der U8 dann um Kotti raus, so, oh mein Gott, ich war so, oh Gott, wo bin ich jetzt?
In einem Hieronymus Bosch Gemälde.
Ja. Und da hatte ich eine super geile Wohnung, direkt an der Cottbusser Brücke. Mhm. Über Connections von dem Programmdirektor und keine Ahnung, ey. 100 Quadratmeter für mich alleine, Dachgeschoss, Riesenterrasse.
Oh lala.
Und ich als Ami-Kind, ne, irgendwie, wir wohnen alle in Häuser. Ich und meine Kumpels an der Uni, wir hatten ein ganzes Haus gemietet voneinander, ne. Das ist halt so, es ist halt so. Ich wusste es halt nicht zu schätzen. Ich war so, ja, geile Bude, whatever. Halt so ein bisschen Platz, cool, Bibliothek ist da, ist schön. Aber ey, wenn ich da Mädels dann in der Wohnung hatten, dann irgendwie nach einem Clubbesuch oder so, ey, die Augen, die waren so, wow, wer ist das? Wer bist du denn? Ich so, ja, arbeite im Bundestag, so, was bist du denn? Ich war so, erst im Nachhinein merke ich so, oh, okay, ja, war ein bisschen cool.
Poser.
Yeah, right, exactly. Fake. It's fake. Go back to the Studentenstadt in München.
Okay, dann, ne? Genau. Dann, also du warst eine Zeit lang hier. Wir müssen es jetzt abkürzen, um deiner selbst willen. Du bist zurück zu deinem College, hast dich um ein Stipendium beworben, also hast dein Studium abgeschlossen und hast dich um ein Stipendium beworben und bist nach Hamburg gekommen, um in Hamburg zu unterrichten, Englisch zu unterrichten. Dort hast du Craig kennengelernt. Einen deiner Bandmitglieder, der Mighty Oaks. Mhm. Ihr seid beide, habt euch beide als Solisten verstanden, seid deswegen gar nicht auf die Idee gekommen, was zusammen zu machen. Habt dann den dritten Mann kennengelernt, Claudio. Mhm. Und das ist jetzt sehr zusammengefasst, aber als ihr dann merktet, es geht tendenziell für die meisten von euch nach Berlin, habt ihr Craig mit seinen zwei kleinen Kindern auch noch bequatscht, dass er auch nach Berlin gezogen ist und dann wart ihr hier komplett und habt eure Band begonnen, eure erste EP gemacht, hat euren ersten Erfolg, 2014 war das, glaube ich, Brother, das erste Album.
Ja, das war, aber ja, wir hatten auch sehr viele Jahre hier in Berlin. Ich bin 2008, 2009 nach Berlin gezogen und da erst 6 Jahre später kam ein Album. Also der Craig war noch lange in Hamburg, Claudio ist nach Berlin gezogen. Also es war nur zufällig, dass Claudio und ich beide nach Berlin gezogen sind. Ich wegen Arbeit, Claudio wegen seiner Doktorarbeit an der TU. Und wir haben echt gearbeitet, lange. Und Claudio und ich haben uns dann immer abends getroffen. Ich hatte immer Lieder geschrieben und er auch, aber wir haben gejammt, weil das die Seele gut tut, vor allem wenn man dann halt von morgens bis abends dann im Büro sitzt. Und der hat gesagt, so komm, der war viel musikalischer begabt als ich, ne? Der hat auch sehr viel Klavier gelernt, klassisch trainiert und so. Und
der spielt wahnsinnig viele Instrumente auch.
Ja, oder? Auch, der Claudio ist wunderbar. Und der konnte halt meine Lieder spielen, also weil die halt simpel waren und ich konnte halt seine Lieder nicht spielen, weil ich wusste gar nicht, also welche Tonart sind wir oder und das war nee. Und so haben wir dann angefangen, meine ganzen Lieder dann zusammen zu bearbeiten, aufzuarbeiten und dann haben wir angefangen, Shows zu spielen zu zweit und wir brauchten halt einen Bassist und Craig war in Hamburg und wir haben gesagt so, ey, wir sind ein paar Shows spielen und das ist immer ein bisschen größer geworden und wir haben gesagt so, komm, wir gründen eine Band, aber du musst jetzt nach Berlin ziehen. Und wir haben ihn eigentlich nur nach Berlin bekommen, weil seine Frau Journalistin ist und die hatten gerade ein Kind bekommen und sie hatte ein Jahr so Mutterschutz. Und die war so, ey Jungs, wenn, dann jetzt, weil, ne, also ich habe jetzt, ich muss jetzt nicht arbeiten hier zwangsläufig in Hamburg und wenn ihr euer Ding machen wollt, dann musst du das jetzt zügig vorangehen. Und wir waren okay. So, okay, let's do it. Claudia sind da hingefahren mit dem LKW, haben alles dann nach Berlin gebracht und, ja, Album aufgenommen und direkt bei Universal unterschrieben.
Und dann ging's los. Ihr habt, das ist auf Platz 10 der deutschen Charts, glaube ich, eingestiegen. Ihr habt Tourneen gespielt in der Schweiz, in Österreich, überhaupt Deutschland. Dann später kamen irgendwie Europatouren, dazu sogar USA.
Ja.
Also verhältnismäßig schnell sehr erfolgreich.
Ja, das ging sehr schnell, aber das war halt so am Ende von dieser große Folkwelle, ne, so von The Lumineers mit Ho Hey und alles. Und es ist lustig, weil wir mit denen jetzt auf Tour waren und wir kennen die jetzt. Und das ist jetzt kaum zu fassen, dass ist alles, dass ein Kreis sich so erschlossen hat. Und wir haben dann halt das gut mitgenommen hier am Ende. Das war jetzt einfach so richtige Platz im richtigen Zeit gewesen. Und wir hatten dann mit Brother das erste Lied dann auch viel Unterstützung vom Radio bekommen, was auch total unerwartet war. Und das war natürlich halt unfassbar schön, ne? Es ist halt, es gibt nichts Cooleres, als wenn deine Musik im Radio läuft. Das ist auch heutzutage ist immer noch geil. Also das ist halt, es ist auch nicht selbstverständlich. Und das kam sehr, sehr überraschend schnell. Und wir haben viel von der Welt mit der Musik gesehen seitdem. Ja, das sind 10 Jahre her jetzt fast.
Und ihr habt viele Ideen in die letzten 2 Alben auf jeden Fall gesteckt, die kurz hintereinander kamen. Sodass auch vielleicht, also für mich als Laien ist es dann leichter nachvollziehbar, warum man dann auch sagt, okay, und jetzt have a break. Und jetzt gehst du und guckst erstmal, wie es für dich als Solomusiker ist. Wir hören einen Song von dir.
Okay.
Here to Stay.
Always said you leave the light on and wait for me to come home. But I was playing show somewhere to a crowd who just couldn't care. In the morning I would call you, wishing that I could come home. But you said those are your dreams, they're all you need to go on. If I would care what people say,
ich habe zwischendurch gedacht, das sind verschiedene Sänger. Also zumindest zwei, also es könnten auch 2 Leute sein. Deine Stimme variiert.
Ja, das ist eine Dynamik drin auf jeden Fall. So vom Anfang ist das ziemlich nah und intim und dann schreie ich.
ganz viele Leute haben sich ja in dich verliebt bei Sing Meinen Song, ein Format, das auf Vox läuft. Sehr erfolgreich schon du warst in der 8. Staffel dabei.
Ja.
Mit anderen Künstlerinnen und Künstlern, die auch ganz toll waren. Johannes Oerding, DJ Bobo, Stefanie Heinzmann, also wirklich auch eine interessante Mischung. Und ach, da haben wir doch einen Gruß gekriegt.
Hallo lieber Ian, hier ist die Steffi Heinzmann und ich durfte hier auch schon zu Gast sein bei diesen wundervollen Ladies hier und ich hoffe, dass du eine gute Zeit hast. Tja, was kann man zu dir sagen? Ein so unfassbar großartiger Künstler und Sänger und vor allem aber auch Mensch. Ich bin sehr dankbar, dass ich dir begegnen durfte und werde diese Zeit auf jeden Fall immer im Herzen tragen und freue mich jetzt schon auf jedes weitere Mal, an dem sich unsere Wege kreuzen. Auf jeden Fall wünsche ich dir für dein Solo-Projekt alle Liebe dieser Welt. Du weißt, wie viel ich von dir als Künstler halte. Und mach einfach dein Ding. Du bist großartig. Fühl dich umarmt. Bis ganz bald. So schön.
Oh, das ist auch ein unglaublicher Mensch, ne?
Ja, Steffi, ist eine gute Seele. Also wirklich so von... Es gibt so viele fake Leute in der Musikindustrie, generell in der Welt. Aber ich habe mich sehr gefreut, Steffi kennenzulernen, weil die ist einfach ein super guter, normaler Mensch. Ein wunderbares Herz. Das ist eine gute Freundin. Also wirklich sowohl von mir, von meiner Frau, von meinen Kindern. Also die ist halt... Na, die kommt uns besuchen, bleibt bei uns. Da ist halt,
ach, schön.
Ich hatte die ganze Leute von Sing My Song bei uns zu Hause in Berlin. Zum Sleepover, zum Grill. Ja, aber so bin ich auch erzogen worden. Ne? Also, wenn Leute triffst, dann, hey Leute, kommt zu mir. Lernen uns dann halt so abseits der Kameras dann irgendwie kennen und guck mal, wie ihr alle so wirklich seid, Freaks. Naja, aber die sind, also, die waren alle gut, aber Steffi meinte so, oh, ich komme ein bisschen früher und bleib ein bisschen länger da. Die war, keine Ahnung, 3-4 Nächte bei uns. Und das ist ein Mensch, das ist überhaupt kein Problem. Also, das war total schön. Mhm. Ja, ne, Steffi ist eine sehr gute Seele. Und die hat am Ende so schön gesagt, das ist, ich verarscht, also das war Witz, so ein kleiner Insider-Witz, weil ich habe ihr gesagt, die hat so schön Tourette's, weil die sagt immer so schön, immer so schön, so schön, so schön.
Ja, aber du, also ich kenne sie nicht gut, wir sind uns wirklich erst einmal begegnet hier für diese Sendung und das weiß ich noch aus der Vorbereitung, dass sie ja schon ein Mensch ist, der mit sich selbst unglaublich lange extrem gehadert hat. Mhm. Die also sich selbst der größte Feind war, über Strecken. Und insofern glaube ich, dass jedes so schön, dass sie sagt, dass sie weiß, warum sie das sagt. Weißt du, dass sie sich das ganz schön erkämpft hat, die Welt so zu sehen. Und das ist möglicherweise auch eine ganz fragile Sache. Vielleicht fliegt die einem dann auch schneller wieder um die Ohren und dann hofft man, dass man es schnell wieder zurückkriegt, dieses Schöne. Ich weiß es nicht, aber gut, dass ihr euch so, oder schön, dass ihr euch so gut versteht.
Total.
Sagen wir es mal so.
Total. Ja. Ich schicke Steffi immer noch die neuen Lieder, ne, die ich jetzt gerade schreibe.
Apropos, sprich mal mit uns darüber. Also es gibt jetzt ein Song, der ist noch gar nicht available, der ist nur, aber er ist fertig.
Der ist fertig, also Here to Stay, der erste Single, das war das erste Lied, was ich geschrieben habe, wo ich dachte, okay, das geht in eine andere Richtung als Mighty Oaks jetzt. Das wäre jetzt nicht unbedingt ein Mighty Oaks Song. Und das hat so eine Tür entschlüsselt, wo ich halt lange da irgendwie drauf geguckt habe. Ich wusste halt gar nicht, wie ich da durchkomme. Ne? Mhm. Ich wusste, das existiert, was dahinter liegt, keine Ahnung, aber es war halt so der Weg rein. Und für mich und für uns im Team, das war halt so ganz klar, dass wir das Lied als allererste dann irgendwie veröffentlichen. Das ist auch eine gute Überbrückung von Mighty Oaks zu Ian Hoopers Single, Solo-Künstler. Das nächste Lied hat nichts mit Mighty Oaks zu tun. Das heißt Dry Your Tears. Und das ist ein anderer Sound, eine andere Dynamik, andere Produktionswelt auch. Und das, ich bin halt sehr gespannt, wie das ankommt, halt das nächste. Ich finde Here to Stay total geil. Ich liebe das Lied. Aber das nächste, was von mir jetzt bald kommt, das ist halt, es geht in eine andere Richtung. Und ich bin sehr gespannt, ob das dann funktioniert. Keine Ahnung.
Am 17. Mai wirst du es spätestens merken im Columbia Theater. Wir verlosen 2 Karten für diesen Abend.
Wunderbar.
Wenn du da auftrittst, also und auch für alle anderen, die merken sie sich dieses Datum, 17. Mai. Wir müssen jetzt eine schöne Frage finden. Dafür haben wir noch einen kleinen Moment Zeit. Es gibt diese neue Single, die es noch gar nicht gibt, die am 10. März veröffentlicht wird und die es aber schon auf TikTok gibt. Verrückte, verrückte Welt. Ich glaube, wir dürfen oder können sie hier noch nicht richtig spielen. Aber hier läuft zufällig gerade TikTok. Und hören wir doch mal rein, wie diese neue Single Dry Your Tears klingt. It is rain. Okay, da ist es. Diese sozialen Medien, diese verrückten Biester. Also, das ist das, was wir Ihnen als Vorgeschmack geben können. Alles andere wäre illegal und würde uns in Teufels Küche bringen. Gut, nochmal 17. Mai im Columbia Theater in Berlin trittst du auf. Wir verlosen 2 Karten. Und um diese 2 Karten zu gewinnen, müssen Sie folgende Frage beantworten. Hahaha, pass auf. Ich habe dir ja vorhin gesagt, dass ich dir 2 Wörter schenken möchte, die ich im Zuge der Recherche gefunden habe, weil ich dich mit ganz vielen Wasserfakten konfrontieren wollte. Dazu ist es jetzt nicht gekommen, wir hatten andere Sachen zu besprechen, aber diese 2 Wörter kommen auf jeden Fall. Und im Zuge dessen lautet die Gewinnfrage für die 2 Karten für Ian Hooper, wie heißt die botswanische Landeswährung? Ja, jetzt müsst ihr eher so, was? Botswana? Landeswährung, ganz genau. Es ist das Wort für Regen. Das sage ich dazu. Aber wie es heißt, das müssen Sie jetzt herausfinden. hörbar@radio1.de. Schreiben Sie uns eine E-Mail. Wie heißt die botswanische Landeswährung? Es ist das Wort für Regen. hörbar@radio1.de. Schreiben Sie Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer bitte auch in die E-Mail. So, und die Worte, die ich gefunden habe, die du möglicherweise kennst und die möglicherweise auch viele andere Leute schon kennen. Eins heißt Petrichor. Hast du das jemals gehört?
Ja, that's...
Oh, du kennst es.
Das ist der Duft, nachdem es geregnet hat.
Vorregen, also wenn es regnet, ja.
Ach so. Also so die, also wenn Regen auf trockenen Asphalt im Sommer dann
genau.
In die plätschert.
Dass man sich sagt, warum riecht es so und warum können manche Menschen riechen, dass es regnet, dass es regnen wird. Und dafür gibt es eben diesen Begriff Petrichor. Das kommt aus dem griechischen Petra für Stein und Icho, was ich nicht wusste, ist die Flüssigkeit, die laut griechischer Mythologie in den Adern der Götter fließt. Dann habe ich noch, Petrichor wird durch verschiedene Gerüche gebildet, aber die Hauptkomponente ist Geosmin, nie gehört, vergesse ich auch gleich wieder, eine Substanz, die von im Boden vorhandenen Actinobakterien hergestellt wird, vergesse ich auch gleich wieder. Also es sind drei Komponenten, die da zusammenkommen, aus der Atmosphäre und aus dem Boden. Das finde ich super interessant. Wäre ich bloß etwas klüger, dann würde ich Chemie nochmal studieren, glaube ich, ja. Aber ich lese mir das durch und vergesse es gleich wieder. Und das zweite Wort, das ich mir aber merken werde, heißt Pluviophil.
Das kenne ich nicht.
Und Pluvia ist lateinisch für Regen und Pluviophil heißt den Regen liebend.
Ah, okay.
Also das sind diese Tage, in denen es draußen total gallert und man so eine innere Ruhe findet, so ein ganz tolles, wie so ein für sich selbst sorgen, so ein ganz schönes Gemütlichkeitsgefühl. Pluviophil. Schön. Überhaupt schön, dass du uns all das erzählt hast von dir, von deiner Musik, deiner Geschichte, deiner Familie, deinen Reisen. Viel Spaß und viel Freude an dem, was da sowohl mit der Band als auch solo noch kommt.
Dankeschön.
Und bewahr dir deinen Spaß daran nach Möglichkeit, wenn man sowas beschützen kann. Glaubst du, man kann das beschützen?
Ich glaube, man muss das beschützen. Ja, man muss es zu schätzen wissen und das muss man halt täglich üben. Und ich tue das, ich versuche das.
Wie übst du? Wie geht das?
Ich versuche einfach präsent zu sein in dem, was ich tue und das nicht für selbstverständlich anzunehmen. Nichts ist selbstverständlich im Leben. Die Möglichkeit, Musiker zu sein und Musik zu machen und mein Haus zu haben mit meinem Studio drin. Das weißt du jetzt selber, ein Studio zu Hause zu haben, das ist natürlich schön.
Ja, das ist
und
schön.
Ich schätze das einfach total sehr. Und solange ich das noch weitermachen kann und darf, dass Leute zum Konzerten kommen und das unterstützen. Ich werde es lieben. Ja.
Okay, wir beenden dieses Gespräch mit dem letzten Song. Man denkt Volkswagen, aber nee, Fox Warren.
Oh yeah, great song. Yeah.
Sunset Canyon.
Mm-hmm. Fox Warren ist eine Duo. Ich kenne den Namen nur von den einen. Andy Schauf, unfassbar guter Indie-Singer-Songwriter. Und Fox Warren ist einfach ein super Lied. Ja, die sind so Indie-Helden.
Okay.
Und haben so eine Indie-Superband gegründet. Und das ist toll.
Vielen Dank, Ian Hooper.
Danke dir.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.